in was sollen sich denn die Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, integrieren? Wenn das einfach normale und vernünftige Menschen sind, dann werden die sagen, naja, aber ein Land, das sich immer nur schuldig fühlt, wo jetzt überall Regenbogenflaggen vor Schulen hängen, wo wir mittels Verbrennermotor aus versuchen, das Klima zu retten, wo sich die Leute festkleben an den Straßen und eigentlich muss ich ja den Leuten was vorleben, was,
ja,
wo sie sich auch rein integrieren wollen.
Jan, wir fangen an.
Ich arbeite für das Online-Startup News.
Du hast was mitgebracht?
Mein Erstlingswerk, Bastard Moderne heißt es. Das ist ja auch immer der Running Gag inzwischen, dass es einfach eine Demo gegen rechts gibt, nachdem ein Migrant irgendwo Leute
getötet hat. Das ist unfassbar, oder?
Wir lachen darüber. Eigentlich ist es hochtragisch und eigentlich steckt darin auch eine Ernsthaftigkeit, weil es natürlich zeigt, dass dieser Staat irgendwie schutzlos geworden ist und auch die völlig falschen Schlüsse trifft. Aber man kann das inzwischen wie in so einem Drehbuch abspulen. Dann war halt immer so, ey, Charlie Hebdo und dann die Anschläge in Paris und dann Breitscheidplatz und der Islamische Staat und etliche dieser Gewaltdelikte, die jetzt nicht immer islamistisch motiviert waren, aber von Zuwanderern aus muslimischen Staaten. Wenn man jetzt das eine oder andere falsche Wort sagt, dann ist vielleicht auch mal das Bankkonto weg. Am Ende ist vielleicht mein Auto kaputt oder ausgebrannt.
Ja.
Und vielleicht kriegst du den Job nicht. Und vielleicht fragen die Eltern im Kindergarten, was macht dann der Papa?
Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Es ist Jan Karen. Ich schätze ihn persönlich sehr. Wir kennen uns schon einige Zeit. Wie lange kennen wir uns schon?
3 Jahre?
Los. Ja, irgendwie so 2-3 Jahre. Herzlich willkommen bei der JF. Du hast was mitgebracht.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe tatsächlich ein Buch mitgebracht. Mein neues, mein Erstlingswerk, Bastard Moderne heißt es.
Ja.
Mit einem sehr vulgären Titel. Und ich freue mich sehr.
Sieht aber cool aus.
Danke. War ein riesen Aufwand, das zu entwerfen, weil der Designer hat diese Buchstaben dann irgendwie in Online-Shops bestellt und man sieht es nicht, aber das ist eine Zementplatte und da gab es sehr viele.
Ach, das ist echtes Zement?
Ja, und niemandem fällt es auf. Alle sagen ja, da steht ja ARD.
Ja.
Und eigentlich war die Idee, dass man BRD, also Bundesrepublik Deutschland, von links oben nach rechts unten liest.
Ja. Also diese hier, BRD, ARD, also alles drin, was verwerflich ist. Nein, Spaß. Also wir kennen uns seit einigen Jahren. Du bist ein passionierter Journalist, hast auch einen ganz interessanten Lebenslauf. Wir kommen gleich noch zu dem Buch. Aber erzähl mal ein bisschen von dir. Die dich nicht kennen.
Genau, ich heiße Jan, hast du ja richtigerweise gesagt. Jan Karon, ich arbeite für das Online-Startup News. Das werden viele wahrscheinlich kennen.
Genau.
Von Julian Reichelt, auch schon seit fast 4 Jahren im November, meine ich. Und mache da vor allem so investigative Reportagen und Recherchen. Das versuche ich zumindest immer wieder anzustoßen. Und ja, bin Journalist, aber schon seit 10, 11 Jahren. Also kam nach Berlin nach dem Studium und habe direkt angefangen, als Journalist zu arbeiten, damals noch in linkeren und zentristischeren Medien. Also mein erster Job hier war, glaube ich, beim CDF als studentische Hilfskraft. Und dann habe ich ganz viel so studentische Hilfskraftjobs gemacht, weil man da sehr viel lernt und war bei der Zeit und habe für den Stern einen Podcast gemacht und dann war ich frei und irgendwann war ich auch beim RBB und habe dort investigative Reportagen aus Berlin gemacht. Bin über die Jahre dann auf jeden Fall konservativer geworden und habe auch immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich jemand bin, der gerade so Themen wie Migration, aber auch Zeitgeist kritisiert und kritisieren will und das mir liegt. Und so kam dann eins zum anderen und ja, ich bin bei dem rechtspopulistischen Startup News geendet.
Also du hast schon so viele Sachen gesagt, die eine Nachfrage erfordern. Also du bist migrationskritisch geworden mit der Zeit. Wie kam es dazu? Vor allem, man muss ja auch noch sagen, du hast ja selber Migrationshintergrund.
Genau, ich komme aus einer polnischen Familie und ich glaube, migrationskritisch bin ich geworden, weil die Realität mich so gemacht hat. Also wenn Leute das so nicht verstehen, dann denke ich mir immer, in was für einer Welt die leben. Weil ich zum Beispiel erinnere mich zurück und wenn ich zurückdenke, dann war halt immer so, ey, Charlie Hebdo und dann die Anschläge in Paris und dann Breitscheidplatz und der Islamische Staat und etliche dieser Gewaltdelikte, die jetzt nicht immer islamistisch motiviert waren, aber von Zuwanderern aus muslimischen Staaten verübt worden sind. Und das hat immer irgendwie die Sozialisierung geprägt und auch so ein bisschen den Nachrichtenzyklus geprägt. Mainstream-Medien sind sehr gut darin, das auszuklammern. Dann heißt es ja immer, das hat keine überregionale Bedeutung und das nützt den Falschen. Aber wenn man als News-Junkie so Sachen verfolgt und gerade Kriminalität verfolgt und Extremismus, dann ist das ja einfach omnipräsent. Und dann glaube ich, ist es einfach ein zentrales Thema, um unser Land zu verstehen und eine große Schieflage und ein Problem und was mich ja auf jeden Fall auf dieser Ebene immer interessiert hat, weil ich Erklärungen danach gesucht habe und weil ich es hoch politisch fand, diese ganzen sowohl islamistischen als auch migrantischen Gewaltdelikte sind ja in einem politischen Resonanzraum entstanden. Die kamen ja auf jeden Fall auch dadurch zustande, dass es eine gewisse Grenzpolitik, dass es eine gewisse Migrationspolitik gab. Mhm. Und in dem Sinne sind das extrem interessante Themen, die sehr viel verraten.
Bevor wir das Gespräch weiterführen, ein kleiner Reclaimer bzw. kurze Werbepause. Wir haben gerade eine Aktion laufen und zwar könnt ihr so günstig wie nie die Junge Freiheit abonnieren und zwar 100 Tage für 19 Euro. Unten findet ihr den Link. In der Beschreibung geht auf jeden Fall drauf und ihr könnt alle Freiartikel bekommen, also Entschuldigung, nicht nur Freiartikel, sondern auch die Paywall-Artikel kostenlos lesen. Wir freuen uns darauf und so unterstützt ihr auch den unabhängigen Journalismus. Und jetzt geht's weiter im Gespräch. Also die Linken, wenn man jetzt deinen Job bei News ausklammern würde, würden sagen, du wärst aber genau das Gegenteil, also perfekte Gegenbeispiel für eine gelungene Integration. Und somit würden sie sagen, ja.
Ja, das ist ja auch immer, man ist immer so lange guter Migrant, bis man das sagt, was man sagen muss. Ja. Und inzwischen, ich meine, du bist doch auch, glaube ich, mit russischen Wurzeln.
Ja, genau, auch, also Russland-Deutsche sind wir, ja. 88, also wir haben quasi, kommen beide aus dem Ostblock, ja,
aber haben unsere
Migrationserfahrungen gemacht.
Aber du kennst es doch auch, dass ganz oft Leute, die brauner sind oder die Migrationshintergrund haben oder einfach auch anders sozialisiert worden sind, die viel, viel ehrlicheren und schonungsloseren sind, wenn es um diese Analysen geht und auch gar nicht Angst haben vor dieser politischen Korrektheitskeule.
Ja, absolut, absolut. Ja, und jetzt bist du bei News gelandet und du machst auch viele Reportagen, die wir sehen. Also was interessiert dich da am meisten?
Also ich würde sagen, inzwischen ist der Fokus hat sich ein bisschen verändert und ich versuche vor allem Dinge herauszufinden, also zu enthüllen. Mhm. Und natürlich sind das oft politische Dinge, aber inzwischen, das muss man ja vielleicht auch verstehen, leben wir ja in so einem bundesrepublikanischen Gesamtkomplex. Und zum Beispiel, um das runterzubrechen, es gab diesen Anschlag in Solingen, wo, glaube ich, 3 Personen gestorben sind. Und danach hat man recherchiert, wie kam dieser Syrer, Issa Al-Hassan hieß der, nach Deutschland, wo hat er gelebt, in welchem Flüchtlingsheim war der und inzwischen verknüpft sich das zu so einem Gesamtkomplex, dass du siehst, na gut, der kam als Migrant nach Deutschland, er wurde nicht ausgewiesen. Mhm. Schon im Flüchtlingsheim hat er radikale Inhalte konsumiert. Die Diakonie hat ihm geholfen. 3 Leute werden erstochen. Dann gibt es eine Demo gegen rechts. Davor war das, glaube ich, ein Stadtfest der Vielfalt oder der Toleranz.
Genau.
Du hast diese kompletten Mechanismen, die zusammenhängen. Man könnte jetzt noch weiter zurückgehen, weil Solingen eine große Geschichte mit zum Beispiel Ausreisen und Moscheen hat, die halt extrem problematisch sind. Aber wenn man dazu recherchiert, recherchiert man natürlich zu Migrationsversagen und Behördlichem, aber inzwischen auch zu diesem ganzen, weißt du, zu dieser zivilgesellschaftlichen Einbettung, würde ich sagen. Und das interessiert mich extrem, dass es inzwischen diese Verknüpfung gibt zwischen gescheiterter Migration, Gewalt, ja, einfach Konsequenzen, die uns im Alltag extrem betreffen und einem ganzen Komplex und Staat und System, der das mitträgt und dem das heilig ist und der, wie gesagt, in diese ganz komischen, ritualisierten Reaktionen verfällt, wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel, das ist ja auch immer der Running Gag inzwischen, dass es einfach eine Demo gegen rechts gibt, nachdem ein Migrant irgendwo Leute
getötet hat. Das ist unfassbar, oder?
Das ist immer so. Also, wir lachen darüber, eigentlich ist es hochtragisch und eigentlich steckt darin auch eine Ernsthaftigkeit, weil es natürlich zeigt, dass dieser Staat irgendwie schutzlos geworden ist und auch die völlig falschen Schlüsse trifft, aber man kann das inzwischen wie in so einem Drehbuch abspulen. Ne? Delikt XYZ passiert, es stellt sich heraus, Behörde ABC war nicht hinterher, es gab Kompetenzschwierigkeiten, die AfD sagt, wir wollen hin und Blumen niederlegen, die Zivilgesellschaft ruft zur Lichterkette auf, dann gibt es Demo gegen Rechts und AfD und so, es ist alles so vorherbestimmt und so vorhersehbar, weißt du?
Hattest du jetzt nochmal kurz auf deine Migrationsgeschichte zu kommen, hattest du so diesen Drang, dich anpassen zu müssen an die Gesellschaft oder dich quasi integrieren zu müssen?
Also, meinen Eltern war das, glaube ich, immer sehr wichtig, dass ich schnell die Sprache lerne und Teil dieses Landes werde und Bücher lese und so ein Stück weit einfach hier meinen Weg gehen kann. Deswegen war das nie so eine sonderlich schwierige Haltung. Ich muss auch sagen, ich bin in Deutschland geboren. Das heißt, ich hatte jetzt nicht diese Erfahrung, dass ich in ein fremdes Land kam, wie das bei meinen Eltern war. Und dann war das so, dass in Ludwigshafen, wo ich herkomme, ich glaube, ich sehr migrantisch aufgewachsen bin. Also da gab es schon damals, ich erinnere mich an meine Grundschulklasse, da waren halt Rumänen und Russen und Türken und es gab noch keine Araber, aber Italiener und Polen und Griechen und das war schon immer so ein, glaube ich, ganz typisch westdeutsches Zusammenleben von vielen so erste, zweite Generation Migranten, wo ich auch argumentieren würde, eigentlich lief es sehr lange Zeit, nicht problemlos, aber deutlich, deutlich bekömmlicher als was wir heute sehen.
Wieso ich frage, ist einfach, wenn wir uns vor allem diese Zivilgesellschaft anschauen oder diese Mehrheitsgesellschaft, die vermeintliche, die da auch auf der Straße geht, ist ja oft sehr deutsch und durchwachsen deutsch und die schon länger hier Lebenden. Und ich habe ein Riesenproblem, mich mit denen zu identifizieren.
Ja, ich sage inzwischen scherzhaft, dass ich halt ganz oft feststelle, dass ich mehr mit Migranten gemeinsam habe, als mit diesen grünen, wohlstandsverwahrlosten Hüpfern, die die Zivilgesellschaft ausmachen.
Ja.
Und ich habe gestern bei einer Veranstaltung erzählt, und es ist komplett wahr, als ich habe mal eine Reportage in Duisburg gedreht, also in NRW, einst Arbeiterstadt, die SPD holt bis zu 50%, Leute gehen arbeiten, die Zeche, wirklich Kohleabbau. Das Revier, der Fußball, die Currywurst, die Arbeiterschaft. Und dieser Stadt hat sich das massiv verändert. Es gab und gibt große Probleme durch den Zuzug von sehr vielen Migranten, vor allem auch mit Roma-Clans zum Beispiel dort. Und die Wählerschaft hat sich verändert. Die SPD ist dort immer kleiner geworden. Die AfD holt dort Ergebnisse jenseits der 20%. Und als wir auf Recherchereise waren und dort in Duisburg gedreht haben, waren wir irgendwann in einem Stadtviertel in so einer obskuren Lokalität, also so einer heruntergerockten Kneipe. Und weißt du, so ein bisschen so, man kann was trinken, man kann was essen, man sitzt so nebeneinander. Und die wurde betrieben von Italienern. Und dieser Italiener hatte auf der anderen Seite noch eine Pizzeria. Und dann waren meine Kollegin Eva und ich da in dieser Kneipe. Und auf einmal kam dann so ein Jugo und so ein Kroate und ein Bosniake und Italiener. Und wir wollten halt drehen, wir hatten eine Kamera dabei und wir wollten dann so ein bisschen reinhören, was ist denn hier los? Und da habe ich festgestellt, das ist, wie du richtigerweise sagst, diese ganzen Leute verstehen die Probleme der Leute und die sagen das auch offen und die stellen fest, es gibt einfach große Probleme und wir wollen nichts mit diesen Roma-Leuten zu tun haben. Aber wie gesagt, da habe ich mich so ein Stück weit, so es blöd es klingt, heimischer gefühlt und die haben ja auch so einen, ich würde sagen, Grundsinn an Patriotismus und Verständnis für Vaterlandsliebe und ein Ehren der Ahnen und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, die nicht nur schuldbehaftet ist. Und da verstehen dich, glaube ich, Migranten teilweise viel, viel besser, als wenn du jetzt hier im Prenzlauer Berg zur Friday for Futures Zusammenkunft gehst. Siehst du es auch so?
Absolut, absolut. Also ich kann mich erinnern, ich war jetzt zum Beispiel bei einer Demo von Luise Neubauer vom Kanzleramt. Nicht vor dem Kanzleramt, sondern vor der CDU-Zentrale. Es war damals, worum ging's? Irgendwas hat
Merz gesagt. Abstimmung März und AfD März, oder
nein,
so?
Nein, nein, okay. Das war danach. Ah, okay. Irgendwas hat Merz wieder verbrochen.
Es gab mehrere
unsere Töchter.
Ah ja, unsere Töchter.
Okay. So, deswegen waren sie. Und ich sehe die ganz, also ja, irgendwie sind sie mein Volk, aber ich kann nichts mit denen anfangen.
Ja.
Ich kann wirklich nichts mit denen. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine halbe Stunde mit denen in meinem Leben zu verbringen, außer was mich wirklich reizen würde, mal mit denen ehrlich zu diskutieren.
Ja.
Und diese ehrliche Diskussion verweigern sie komplett. Ja, also ich merke natürlich, wenn man ins Gespräch kommt mit denen, dass man vielleicht irgendwas aufbrechen kann. Aber da gibt es ja eine krasse Verweigerung. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja diese lustige Szene, wo ich versucht habe, kurz Ricarda Lang ans Mikro zu kriegen. Und dann springt dann Luisa Neubauer dazwischen und warnt gleich, ey, das ist der von der JF.
Ja.
Dabei war ich ganz entspannt und wollte wirklich ganz, also sie nicht mal in die Pfanne hauen, sondern wirklich nur ernsthaft was fragen. Ja. Und jetzt stellt sie sich dahin, jetzt gibt es neulich einen Social-Media-Post und sagt, sie redet mit allen. Ne?
Ja. Aber das ist ja total interessant, weil das zielt ja auch richtigerweise ab auf was auch total typisch für diese links-grünen, sage ich mal, Milieus ist, nämlich so eine Diskursverweigerung. Also ich habe inzwischen den Eindruck, sowohl mit Rechten als auch mit Migranten kann man eigentlich ganz gut diskutieren.
Ja.
Und manchmal wird es dann auch emotional und es geht hin und her, aber zumindest so, die schauen dir ins Gesicht und sagen so, pass mal auf, jetzt müssen wir reden und so sehe ich anders, nein und so weiter. Mit Linken hast du den Eindruck, so die wollen dich halt nicht auf die Bühne lassen. Und die sagen das ja auch, die sagen ja, denen darf man keine Plattform bieten und kein Forum.
Genau, das meinen sie ja auch so.
Und das ist halt, finde ich, also natürlich, ich würde sagen, wir haben recht und sage ich mal, eine konservative Weltanschauung ist die richtigere. Aber wenn man das ausdiskutieren könnte, wäre ja sehr viel gewonnen. Und das ist manchmal so wahnsinnig frustrierend, dass man sagt, Mann, ich würde natürlich gerne mit Ricarda Lang oder Luisa Neubauer oder Jette Nietzert, wem auch immer, irgendwo sitzen und streiten, aber du darfst halt nicht mitmachen in dieser Demokratie.
Das ist ja auch jetzt, was bei deinem Buch passiert ist, ne? Du wolltest ja, dass das auch mal von anderen besprochen wird, ist ja auch Teil davon.
Mal gucken. Also ich habe es auf jeden Fall an sehr viele auch linke Medien geschickt und würde mich freuen, wenn es da Streitgespräche gäbe, wenn es auch Verrisse gäbe. Aber befürchte und vermute, dass das einfach in sehr vielen Fällen ignoriert wird und man sich ja auch nicht die Mühe macht, irgendwie damit ins Gespräch zu gehen oder auseinanderzusetzen. Ich habe noch eine Rückfrage, bevor wir aufs Buch zu sprechen kommen. Weil du bist in Marzahn-Hellersdorf sozialisiert worden?
Nein.
Nee.
Ich wohne da jetzt. Ich bin eigentlich in NRW groß geworden.
Ah, okay. Ja. Weil ich wollte fragen, aus so einer russlanddeutschen Perspektive, wie war das? Also so das Aufwachsen mit Migranten und vielleicht ja auch dieses ganze.
Bei mir war es ja lustig. Ich hatte, ich bin in einer Vorstadt von Bielefeld groß geworden, bis ich 14 war oder was. Also quasi mein prägendes Alter in der Schule habe ich dort erlebt und es war so, es gab zwar viele Türken dort, die waren aber nie bei uns auf der Realschule, die waren dann eher auf der Hauptschule. Aber trotzdem, so ein paar Migranten hatten wir und ich war immer der Russe.
Ja,
es war wirklich, klar, du kannst auch nicht verübeln den Kindern, ich heiße halt Vadim, das ist sofort identifiziert und wenn mein anderer russlanddeutscher Kollege jetzt irgendwie, keine Ahnung, Manfred hieß oder so, kam nicht vor, aber Michael, zum Beispiel mein Bruder Michael, der ist gar nicht aufgefallen, ist überhaupt nicht aufgefallen, und dann habe ich auch oft mit denen diskutiert und dann wurde es noch so gesagt, warum nennt ihr mich Russe, ich bin ja eigentlich keiner, so ethnisch gesehen. Und du bist aber in Russland geboren. Ja, aber meine Geschwister sind alle in Deutschland geboren, in Bielefeld hier. Ja, die sind dann Deutsche. So. Und also es wurde dann irgendwie so ganz komisch erklärt. Und da habe ich gemerkt, tatsächlich, dass es nicht einfach eine Erfindung von denen ist, sondern teilweise auch in den Häusern, so wo sie leben, auch so geprägt worden ist. Also eine linke Weltanschauung, so da, wo du geboren bist, das bist du.
Ich glaube aber halt, das ist auch so ein bisschen Ignoranz, weil ich stelle auch ganz oft fest, dass zum Beispiel dieses ganze Thema der Spätaussiedler und Russlanddeutschen und Wolgadeutschen, das ist etwas, worüber ganz viele Leute ja auch kein Wissen haben und auch eigentlich kein Interesse. Ja. Und ich merke das, also kann man auch nicht verallgemeinern, aber manchmal habe ich schon auch den Eindruck, übrigens auch lustigerweise da tendenziell mehr von links als von rechts, aber so wie viele, so dieser Ostblock 1, das ist so die Slawen. Und so die Oder und Frankfurt an der Oder und dann alles rechts davon, das sind ja irgendwie die mit den kalten Wintern und dem Wodka und irgendwie dieser Sprache. Und also in deinem Fall ja nochmal besonders absurd, weil du ja nicht mal Slave bist, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, sondern, genau. Also zumindest
ethnischer Deutscher.
Ja. Wo wir über Ethnie sprechen. Am Wochenende habe ich tatsächlich einen angehenden Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt kennengelernt. Mhm. Und der hat mir so im tiefsten, was ist das? Sächsisch? Nein, nicht Sächsisch. Was sprechen die da? Also ihren Slang da in Sachsen-Anhalt angesprochen und deutscher Nachname und so weiter. Und dann sagt er, ich komme auch aus Russland. Ich sage, wie? Und ich bin Russe. Ich sage, Russland-Deutscher. Weil es gibt ja auch so welche, die ein bisschen so kognitive Dissonanz haben, wenn sie die ganze Zeit denen das Leben lang eingeredet worden ist, die sind Russen. Und dann irgendwann sagen sie das auch. Sag ich, nee, kein Russland-Deutscher. Ich bin nur Russe. Also mein Vater ist russischer Soldat, Mutter ist Russin. Die sind hier hingezogen, wir sind hier. Und ich bin hier, der ist schon sogar hier geboren. Ne? Ich sage, kannst du Russisch? Nee. Mama wollte immer, dass wir Deutsch sprechen. Also wenn du ihn anguckst, ist es einfach so, wird wirklich so ein Ostatze, hundertprozentig, dem siehst du es nie an. War ganz lustig.
Ich habe ja manchmal die Theorie, dass die Leute, die das immer so nach außen hin tragen, eigentlich die viel größeren Rassisten sind. Ja. Und ich hatte jetzt gerade ein Telefonat und ich habe mich vor einigen Wochen extrem, extrem geärgert über einen Berliner CDU-Politiker. Krieger heißt er. Und dieser Krieger hat zum Ende, zum Fastenbrechen.
Übrigens, sein Wahlkreisbüro ist hier direkt. Zwei Straßen weiter.
Na, auf jeden Fall hat er dann so zum Fastenbrechen so ein Video gemacht, wo er den muslimischen Mitbürgern irgendwie auch ein frohes Fastenbrechen wünscht und da sitzt und man hört irgendwie so arabisch-muslimische Musik und dann wollte er diese Mubarak Olsun-Grüßformel formulieren, die türkische Formel kennt man auch, kann man aber auch ganz schnell googeln. Und dann hat er das falsch geschrieben und falsch ausgesprochen. Und ich finde, man kann auch mal was falsch auf Türkisch aussprechen. Aber ich finde eigentlich, es ist was Urkonservatives, wenn man schon zu jetzt einem religiösen Fest oder einem Ende und einem Fastenbrechen gratuliert, und da hängt natürlich auch so eine Weltanschauung mit dran, weil Herr Krieger wollte sich natürlich als weltoffen und migrantisch und so weiter positionieren, dann muss man so den Grundanstand und auch die Sorgfalt haben, dass man sowas nachrecherchiert und es sauber macht, weil am Ende wirkt es so wie jemand, der halt unbedingt dazugehören wollte und von den Linken gemocht werden wollte und von Muslimen gemocht werden wollte, aber ja nicht mehr diese 2 Minuten Zeit auf Social Media sich genommen hat, um es richtig zu formulieren. Ja. Und das fände ich teilweise, also das wäre mir halt total unangenehm, weil das ja zeigt, dass es eine fehlende Sorgfalt gibt und sogar in dem Moment, wo er ein Tugendritter sein wollte, ja anscheinend sich gar nicht die Mühe gemacht hat, aus Respekt und Anstand eben das richtig
zu machen. Diese Person, die kenne ich, weil, also die ist mir schon begegnet, und zwar, ich glaube, das war genau, das war letztes Jahr, wo Merz da diese Abstimmung gemeinsam gemacht hat. Und dann war das sein Wahlkreisbüro, was verwüstet worden ist von den Linken.
Ah, genau. Aber war das nicht hier vorne?
Genau, das ist, ist ein paar Meter weiter. Und wir sind da gleich hin.
Ja.
Weil es hier direkt ist. Ich habe das auf
die X haben so Flyer gesehen.
Rumgeschmissen. Genau, und die haben dann mit Kleber, mit Kleister die ganzen Scheiben zugekleistert und dann rumgebrüllt da und so weiter. Und wir sind da direkt hin und haben den noch erwischt, als er erfahren hat, wer wir sind, wollte er mit uns nicht reden. Obwohl er gerade von denen angegriffen worden ist. Jetzt will er sich bei denen irgendwie anbiedern. Übrigens, er war auch, du hast keinen Ostergruß bei dem gesehen?
Ja, stimmt.
Ja, stimmt. Das ist was, also auch für einen christlichen Abgeordneten. Ja, komm, wenigstens lass da dein Social Media Team eine Kachel basteln oder so, die eben mal mit frohe Ostern raushauen. Nix. Und ich glaube, vor 20 Jahren gab es mal einen Skandal, wo er noch bei der JU war. Da haben sie irgendwelche Nazi-Lieder gegrölt.
Ah, das war, okay.
Da war er mit dabei.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, genau. Also er ist eigentlich voll Fleisch und Blut der CDU, ja.
Aber an diesem Osterding kann man auch so viel ablesen, ne? Also dass du halt zum Fastenbrechen unbedingt so ein Video machst und dann einfach zu dem höchsten christlichen Fest.
Unfassbar.
Das komplett ignorierst, Teil einer christdemokratischen Partei bist.
Ja.
Das ist halt wieder so ein, also einerseits Selbstverleugnungsritual und andererseits Unterwerfung, muss man schon sagen. Also ich finde, darin liegt halt auch irgendwie eine Negation des eigenen und so ein Anbiedern an das Fremde. Und wie gesagt, es ist halt von der CDU. Es ist halt, das sind nicht die Linken, es ist die CDU.
Ja, das ist, keine Ahnung, wo das mit Dingen, also ich will mich gar nicht mehr über die aufregen, weil es ist verschwendete Zeit. Es ist brutal. Ich glaube, das ist, wir unterschätzen noch die gesamte Entwicklung, wohin die CDU die ihre Reise nimmt. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch eine Kehrtwende hinkriegen. Wird ja mit Merz irgendwie herbeifabuliert, aber das sieht.
Das ist jetzt ein sehr guter Übergang.
Ja?
Ja, also ich würde dir komplett recht geben. Ja. Und ich würde auch sagen, wenn wir über die Probleme dieser Bundesrepublik reden, müssen wir viel mehr über die politische Mitte, und dazu gehört natürlich die CDU auch, sprechen und viel weniger uns. Also natürlich gehört es, die Linken zu kritisieren, und ne, es ist irgendwie ein Austausch und viele dieser ganzen Prämissen und Weltbilder sind einfach falsch. Aber die Bastardmoderne und die Prämisse und die Fehler und ne, die Verfehlung der deutschen Nachkriegsgeschichte, die hat uns die Mitte gebracht und die CDU. Und ich würde auch, das schreibe ich in Bastardmoderne auch, ebenfalls argumentieren, der freie Markt und die soziale Marktwirtschaft.
Oh, da machst du ein Fass auf.
Kein Korrektiv waren. Ja, es ist ein großes Thema. Bei News sind einige Leute sehr wütend, dass ich jetzt die freie Marktwirtschaft kritisiere.
Ja, aber gut, kommen wir später dazu. Kommen wir zum Titel. Wie kommst du drauf?
Der Titel stand schon sehr früh fest und den wollte ich unbedingt wählen, weil er irgendwie was zum Ausdruck gebracht hat, natürlich auch auf eine durchaus vulgäre Art, was so ein Gefühl war. Und ich glaube, in dieser Bastardmoderne schwingt halt ganz viel mit, und das Bild des Bastards ist ja jetzt auch nicht zufällig gewählt, sondern beim Bastard ist es ja so, dass sich so zwei Dinge vermischen, also jetzt überspitzt gesagt verschiedenes Genmaterial, und da könnte man, finde ich, total gut die Parallele ziehen, dass im Westen sich quasi ein freier Markt und Wohlstandsgesellschaften und eigentlich Gesellschaften, die weitgehend homogen waren und funktioniert haben, vermischt haben mit diesen migrantischen und hyperliberalen und neomarxistischen Einflüssen, die das dann zerstört haben und ein Bastard daraus geworden ist. Ich würde aber auch noch auf eine zweite Ebene gehen, nämlich im Sprachgebrauch spricht man ja auch von einem Bastard, wenn es ein ungewolltes Kind ist. Ja, also ganz oft ist das ja auch so bei Game of Thrones und so. Und das ist ja auch interessant, weil wenn man mit ganz vielen Leuten in diesem Land und dieser Bundesrepublik spricht, dann hat man schon den Eindruck, dass sie auf einmal mit Dingen konfrontiert sind, die sie nie wollten und die sie sich nie ausgesucht haben. Am meisten sichtbar beim Thema Migration. Und wenn man dann fragt, warum hat sich eigentlich meine Stadt und mein Viertel und meine Nachbarschaft verändert, warum wird an der Schule kein Deutsch gesprochen, dann stehen die Leute teilweise einfach resigniert da und sagen, sie wissen es nicht. Sie wurden nie gefragt, es hat sich binnen 10, 20, 30 Jahre vollzogen und jetzt haben wir die Ergebnisse. Und ich würde sagen, dieser Charakter des Ungewollten, das eben kein geplante Schwangerschaft, kein geplantes Kind war, die spiegelt sich auch in dem Titel. Ja, und dann klingt's, finde ich, ganz wiedererkennbar.
Ja, absolut, absolut. Aber wäre das nicht tatsächlich genau der Punkt zu sagen, ja, Leute, ihr hattet immer die Wahl, konntet immer wählen.
Naja, also erstmal, es gab ja ganz lange keine rechtskonservative Partei in Deutschland. Ja. Und die CDU hatte ja nicht ohne Zufall dieses Prinzip, rechts von der CDU darf es nicht was geben. Ja. Und dann, also allein wenn wir die letzten 26 Jahre durchgehen.
Das ist ja das Interessante, wenn sie Konsequenz, fällt mir jetzt gerade an, wenn sie wirklich tatsächlich konsequent diesen Gedanken weiterverfolgen würden.
Ja.
Dann dürfte es tatsächlich die AfD so nicht geben. Aber dann müssten wir ja eigentlich eine konservativere CDU haben.
Ja, aber das ist halt dieser Irrglaube.
Das heißt, solange abgerückt selber von ihrem Prinzip, rechts der CDU darf es nichts geben. Die sagen den zwar manchmal noch, ja,
ja.
Und fabulieren den und begründen ihre Brandmauer jetzt damit und so weiter, aber die haben eigentlich da schon versagt.
Ja, die CDU ist eine linksradikale Partei der Mitte, sage ich. Und ich meine, das klingt extrem und natürlich, nein, und die Konservativen und die Christdemokraten, aber wir haben gerade über Krieger geredet, können die Kapitel durchgehen. Ja? Wenn du über Migration, also andere Stadtbilder, Kriminalität, Verwahrlosung, den Aufstieg von Zivilreligionen wie Regenbogen, eine Art neuen guten grünen Menschen und Klimareligion und so weiter und so fort, alles durchdeklinierst, alles CDU. Alle Entscheidungen, die ich kritisiere, die man aus rechtskonservativer Sicht kritisieren muss, sind am Ende ein Ergebnis von christdemokratischer Politik. Und das hasse ich mir einzugestehen, aber so ist es nun mal. Und wir lieben es, die Grünen zu kritisieren, und das auch völlig zu Recht. Aber die Grünen haben 6 oder 7 Jahre, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik regiert. Einmal mit Schröder und jetzt bei der Ampel. Die Grünen haben halt nicht die Weichen gestellt, dass dieses Land so ist, wie es ist. Sie haben natürlich vieles auch schlechter gemacht. Und ich würde auch argumentieren, dass sehr vieles so in dieser Metapolitik und
Medien. Genau, also viele würden jetzt sagen, die CDU ist ein metapolitischer Erfolg der Grünen.
Ja, ganz genau.
Ja.
Und diese ganze gesellschaftliche Stimmung, die den Atomausstieg wollte und die glaubt, dass man die Erde rettet, wenn man weniger Auto fährt. Also das ist auf jeden Fall ein Siegeszug der Grünen und dieser ganzen Generation.
Aber machen wir das uns nicht ein bisschen zu einfach, indem wir das festnageln an der CDU?
Also es ist natürlich nicht, die CDU ist der prominenteste Vertreter und ich meine, wir beide sind ja einfach sozialisiert worden mit 16 Jahren Merkel. Das und davon natürlich auch Kohl, aber 16 Jahre Merkel.
Ich kann mich an den Moment erinnern, muss ich kurz sagen, wo Kohl abgewählt worden ist. Es war eine Trauerstimmung bei uns zu Hause.
Ja?
Ich kann mich erinnern als Kind.
Aber Kohl war auch beliebt bei den Russen.
Natürlich, er hat uns heimgeholt.
Ja, ja.
Und deswegen, also es gibt so ein Grundrespektrauschen, was bei mir noch da ist, also zu dieser alten CDU-Garte.
Bei mir auch. Ich komme aus dem gleichen. Ja. Ich bin ja in Oggersheim aufgewachsen, wo Kohl gelebt hat und dann immer in Deidesheim Schweinemagen und so gegessen hat.
Und sein Enkel trägt so ein bisschen das Erbe, glaube ich, so rein.
Herr Volkmann,
meinst du? Ja.
Er ist ja die konservative Stimme in der CDU. Ich will es auch wieder glauben.
Ja, aber er ist in einer ganz, ganz kleinen Minderheit dort.
Also die CDU ist, würde ich sagen, der prominenteste Vertreter. Und ich meine, wie gesagt, es gibt halt einfach, jetzt waren in Ungarn gerade die Wahlen und da habe ich auch festgestellt, Mann, diese Ungarn, die hatten jetzt auch 16 Jahre Orban. Ja. Und Orban hat sich in vielerlei Hinsicht, ich würde sagen, auch sehr verdient gemacht. Aber es gibt, glaube ich, so einen Verdruss, wenn man einfach so lange immer mit dem gleichen, und so ist es ein bisschen in Deutschland auf jeden Fall mit Merkel. Und die CDU war halt die meiste Zeit der Nachkriegsgeschichte und jetzt auch im 21. Jahrhundert an der Macht. Natürlich aber auch die SPD, natürlich auch die Medien, der Öffentlich-Rechtliche, die Zeit der Spiegel. Natürlich auch sowas, was man, ja, künstlerische, kulturelle Eliten nennt, also Schauspieler, Musiker. Das ist natürlich überall da eingezogen und die hatten alle einen Einfluss. Man kann auch argumentieren, dass gerade jetzt so Stars heute einen viel größeren Einfluss haben, weil sie Leute prägen. Mhm. Die CDU, wie gesagt, als prominentestes Beispiel, aber nicht als einziges. Das macht schon Sinn, dass du sagst, dass man sich zu einfach macht.
Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, also Merkel hatte dann doch ihre Prinzipien. Und zwar dann, wenn es darum ging, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder überhaupt irgendwie nachzugeben nach rechts. Ja, das war, das ist mir wirklich aufgefallen. Ich habe gedacht, okay, in dem Moment, also sie hat auf mich immer sehr opportunistisch gewirkt, nach links hin. Mhm. Also immer, das war so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es deiner auch ist oder ob sie es aus Überzeugung gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber es hat auf mich auf jeden Fall opportunistisch gewirkt. Also sie bedient jetzt ein linkes Klientel, um die Macht abzusichern. Und dann kam die AfD. Und ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es jetzt so einen Rechtsschwenk gibt in der CDU, mhm, Richtung AfD, um das Ganze jetzt, damit es nicht einem entgleitet. Ja, wenn sie
ja
2016, 17 gesagt, oder im Wahlkampf gesagt hätte, absolut recht, wir haben Fehler in der Migration gemacht, das war ein Fehler, dieses wir schaffen das. Ich wette mit dir, die AfD gäbe es so in der Form heute nicht.
Ja, ich würde sagen, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur zu sagen, wir schaffen das, war falsch, sondern auch eine richtige Korrektur. Aber
ja, ja, klar.
Du hast im Prinzip recht, dass natürlich das Entstehen und das Wachstum der AfD maßgeblich mit dem Linkswerden und auch dem Wesen der Union einhergeht. Ich muss sagen, bei Angela Merkel bin ich viel, viel negativer als du, glaube ich. Also ich verstehe, was du meinst mit Opportunismus, aber ich würde sagen, gibt ja diesen interessanten Begriff der Legacy, also quasi was von einem Politiker oder wem auch immer bleibt.
Ja.
Und ich würde sagen, es wird noch ein bisschen dauern, aber wir werden im Rückblick die Legacy von Angela Merkel als extrem, extrem schlecht bewerten. Ich glaube, sie wird die schlechteste Bundeskanzlerin der Nachkriegsgeschichte sein.
Ja, hoffe ich. Also.
Und es ist nicht viel besser bei Merz, aber Merz hat natürlich diese 2015er Jahre und danach nicht, was einfach eine riesen Hypothek ist, wo wir, glaube ich, auch noch nicht ganz verstehen, was es bedeutet, weil da ja so viel mit dranhängt, ja, Geburtenraten, Demografie, all das ist ja einfach ein Riesending, was ein Rattenschwanz sein wird von Merkel. Natürlich diese linken Entscheidungen, Ausstieg aus der Atomkraft, Ehe für alle, da hat sie dagegen gestimmt, aber es war auch zu ihrer Kadenz, Ende der Wehrpflicht, ja, also alles, was wir quasi hier besprechen. Und ich würde sagen, noch eine Sache ist extrem unterschätzt, aber wird ihr angelastet werden und angelastet werden müssen, nämlich dieser Politikstil, der Politik verdrossen macht. Mhm. Ich, wie gesagt, erinnere mich an mein ganzes Leben, Angela Merkel, und diese Art, dass du langweilst und Dinge sagst, nur um nichts zu sagen, und genau, diesen einschläfernden Stil hast, das ist wirklich auch eine Ausgeburt der Hölle und extrem kennzeichnend für unsere Politikergeneration. Und ich würde sagen, das hat Merkel perfektioniert. Ja. Ja. Und,
sie hat Politik so langweilig gemacht, dass keiner mehr wählen gehen wollte.
Also ja,
ich glaube, die Wahlbeteiligung war auch sehr niedrig, bis die AfD kam. Dann stieg die Wahlbeteiligung wieder. Dann hat man gehofft, dass die Wahlbeteiligungssteigerung quasi gegen die AfD hilft. Hat's nicht. Naja, egal. Kommen wir, sind wir jetzt schon irgendwie abgedriftet wieder.
Aber ist gut.
Ja.
Ich glaube, es ist total interessant. Wir sollten eigentlich ein Podcast-Format machen.
Ja, so, das wäre klar. Super. Neue Idee geboren. Ja, du bezeichnest dich Teil der Bastardmoderne,
ja,
obwohl du sie massiv kritisierst.
Ja, ich schreibe dieses Buch aus Renegatenperspektive und ich glaube, man hat das ja so ein bisschen schon rausgehört, dass ich ja auch bei linkeren Medien war und auch ganz viele über der Dinge, die ich schreibe, etwas sind, was mich ausmachen. Ja? Also, dass ich den Fußball kritisiere, hängt damit zusammen, dass ich Fußballfan bin und das immer noch schaue. Und ich schreibe über den Einfluss von Pornografie in dem Buch. Natürlich auch, weil ich gesehen habe, wie jetzt in meiner Generation Pornografie extrem virulent und verbreitet war. Und man kann
bis heute wahrscheinlich.
Bis heute wahrscheinlich. Ich glaube, bei jüngeren Generationen noch mal deutlich mehr. Das ist, glaube ich, echt noch mal ein Riesenthema und auch auf dieser TikTok-Snapchat-Ebene.
Ja.
Aber das will man gar nicht aufmachen. Naja, und ich schreibe auch über Globalisierung beispielsweise und dass dadurch Identitäten verloren gehen. Aber ich bin auch im Ausland gewesen und war im Ausland an der Uni, habe in den USA studiert und war.
Wo hast du studiert?
In Oregon. Also oh, okay, an der auch maximal linksliberale.
Wie lange warst du da?
Ja.
Okay. Ja, cool. Ich war auch anderthalb Jahre raus, also Kanada dann aber.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja.
Waren wir
ja
beide
genau, und das Lustige ist, da hat sich mein rechtes Profil erst geschärft.
Bei mir auch, weil ich war auch in einer maximal linksliberalsten Uni.
Ja.
Und natürlich Campus Life und dieses ganze College. Und dann ist das auch so ein bisschen so ein Hippie-Staat, da wurde extrem viel gekifft damals.
Okay.
Und, das hat mich, glaube ich, nachhaltig auf jeden Fall verändert. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich diese Vorzüge zum Beispiel der Globalisierung auch mitgenommen habe und auch studieren konnte und über die Grenzen reisen konnte und ein vereintes Europa. Das heißt, ich bin natürlich ein Kind dieser Moderne, auch mit den Dingen, wo man sagen würde, die sind vielleicht positiv oder haben uns Dinge ermöglicht, die unseren Eltern nicht möglich waren. Aber ich sehe, dass es sich so maximal verändert hat und so verkommen ist, dass es notwendig ist, diese Liberalismuskritik zu üben. Und mit Liberalismus meine ich der liberale Westen, die liberale Demokratie, als so Wörter, die ja so Talking Points auch geworden sind.
Was ist aber, für dich liberal?
Naja, ich glaube eben, der Kern des Wortes liberal ist so ein bisschen, dass jeder alles sein kann, was er will. Dass die Selbstbestimmung, Selbsterfüllung des Menschen im Zentrum ist und dass wir in maximalen freien Gesellschaften leben, die all das ermöglichen. Und das manifestiert sich natürlich auf niedrigerer Ebene, zum Beispiel beim Niedergang der Kirche, wo es ja früher einfach irgendwie unsittlich war, nicht mehr zur Kirche zu gehen und komplett ohne Gott und so weiter zu leben, heute inzwischen weit verbreitet ist und es andere Götzen und Idole gibt. Es zeigt sich aber auch in der maximalen Konsequenz in der Migrationspolitik, wo wir als liberaler Westen ja auch implizit sagen, natürlich könnt ihr herkommen, weil ihr was werden könnt. Und im letzten Fall natürlich auch Deutsche werden können. Das ist ja auch das Absurde dieser Einbürgerungspraxis, dass man Leuten irgendwie, die in Kamerun oder Bamako oder wo auch immer geboren wurden, erklärt, kommt hierher, 2 Jahre und ihr werdet Deutsche. Übrigens lustiges Experiment, wenn du oder ich nach Bamako oder nach Vietnam oder wo auch immer hingehen würden und nach 2 Jahren sagen würden, wir sprechen jetzt ein bisschen die Sprache und sehen uns in dem Land, da würden die Vietnamesen und die Malier ja sagen, nee, ihr seid keine von uns, sondern ihr bleibt halt eure Ethnie. Auch Selbstbestimmungsgesetz, ja, dieser komische Glaube, kontrafaktisch, dass Mädchen Jungs und Jungs Mädchen werden können, folgt einem liberalen Gedanken, dass man eben alles öffnet und jeder theoretisch alles sein kann, was er will. Und ich argumentiere in dem Buch so ein bisschen, meinetwegen Kompromiss an alle Liberalen oder Leute, die diesen Liberalismus ja auch als etwas wertgeschätzt haben und eine Verheißung ansehen, dann würde ich vielleicht vom Hyperliberalismus sprechen. Aber die Zeiten, in denen wir leben, das 21. Jahrhundert, ist eben in der Art und Weise der Ausprägung in zivilreligiösen Phänomenen, in Verwerfung der Migrationsgesellschaft, so extrem aus dem Ruder gelaufen, dass man nicht drum herum kommt, da einen Wesenskern zu attestieren, also ein Problem im System selbst zu sehen. Das kam ja nicht, hat uns nicht der Russe gebracht, hat uns auch nicht der Chinese gebracht, hat uns ja auch nicht der Kommunist gebracht. Dass wir über heute uns über diese Themen aufregen und hier austauschen, was sehr gut ist, kam ja daraus, dass das in unseren Gesellschaften
gewachsen ist. Aber ist das nicht vielleicht die Pervertierung des Liberalismus?
Ja,
kann man also so sagen. Also weil ich fühle mich zum Beispiel nicht frei in diesem Liberalismus. Ja,
warum nicht?
Ich sehe meine Weltanschauung massiv unter Druck.
Mhm. Ja. Das ist ja interessant. Es gilt nicht für jeden und für alles die Freiheit. Ja.
So, das heißt, es ist nicht eine liberale Gesellschaft. Die heißt vielleicht so, die ist aber nicht liberal im Kern. Ich habe ein Riesenproblem, eine Familie zu gründen, wenn meine Frau zu Hause sitzen will und wirklich Daycare oder Care-Arbeit zu machen, ja, zu Hause mit den Kindern, die auch eine harte Arbeit ist. Geht das nicht. Der Staat will es nicht. Ja,
du wirst bekämpft, du wirst als politischer Feind gesehen.
Ich will meine Kinder nicht unbedingt jeden Tag in die Schule schicken, weil ganz banal, ich möchte jetzt, keine Ahnung, morgen mal mit meinem Sohn angeln gehen. Theoretisch kann ich es nicht. Ich muss eine große Entschuldigung schreiben oder ihn krank schreiben lassen. Also ich bin nicht frei. Also meine Kinder sind nicht frei. Wir sind in ein Gesetz, in ein System reingebunden, dem wir uns beugen müssen. Und wir können, aber wenn der Sohn am nächsten Tag in die Schule kommt und sagt, ich bin Mädchen, dann schreien alle Hurra. Mhm. Ja, also so, wo ist da die Freiheit am Ende? Ja?
Nein, du hast absolut recht. Also ich schreibe das natürlich, weil ich der Jetztzeit eine Fehlerhaftigkeit attestiere aus einer konservativen Perspektive. Aber natürlich, und das ist extrem interessant, es ist ein Wesenskern dieser Bastardmoderne, gegenüber anderen und Dissidenten und Leuten, die andere Meinung vertreten, wird der Staat ja regelrecht übergriffig und repressiv. Ja. Und du hast ja gerade über die Familie und dein Leben als Vater geredet, aber wir können das ja auch mal runterbrechen auf politische Einstellungen. Und wenn man jetzt das eine oder andere falsche Wort sagt, dann ist vielleicht auch mal das Bankkonto weg oder PayPal.
Ja.
Ja. Und du weißt es ja besser als ich und ich weiß, dass die JF da ja auch immer wieder betroffen war. Am Ende ist vielleicht mal ein Auto kaputt oder ausgebrannt.
Ja.
Und vielleicht irgendwo mal ein Graffiti. Und vielleicht kriegst du den Job nicht. Und vielleicht fragen die Eltern im Kindergarten, was macht dann der Papa? Also die anderen Eltern.
Genau.
Also so, du wirst natürlich maximal zum Feindbild. Und da entpuppt sich die Freiheit natürlich auch als Chimäre und natürlich als irgendwie auch Clownwort, das nicht für alle und für jeden gilt, sondern nur quasi im System diese Betätigungsmöglichkeiten für diejenigen, die zur politischen Mitte gehören, ermöglicht.
Du hast jetzt so unterschiedliche Themen im Buch aufgegriffen. Ja. Einmal zum Beispiel die Pornografie, dann aber auch die Kapitalismuskritik. Warum eben diese Zusammenstellung?
Also die Kapitalismuskritik ist eigentlich kein einzelnes Kapitel, sondern die schwingt immer so ein bisschen mit. Vielleicht kann man auch eher sagen Korporatismuskritik. Es gibt ein extrem interessantes Buch in den USA, das ist von Rhodes, das heißt Woke Capitalism. Und das ist total interessant, weil der Autor durchdekliniert, wie große Konzerne, ja, Gillette engagiert sich gegen toxische Männlichkeit, bis zu Unternehmen, die diesem Colin Kaepernick eine Bühne geben und Black Lives Matter mitmachen, also wie Unternehmen quasi diese ganzen postmodernen, extrem progressiven Dogmen mitmachen. Und ich habe nachgedacht über viele dieser Phänomene, wie gesagt, Migration, Fußball, Sexualisierung, Aufstieg von Regenbogen. Mann, in 1,5 Monaten ist Pride Month. Ja, im Juni ist Pride Month.
Ja.
Und man wird wieder in Deutschland, im Westen sehen, wie die Hälfte der großen Konzerne sich das Logo bunt malen. Das nur als Beispiel, ist mir gerade eingefallen. Ja. Aber die Kritik am Kapitalismus oder an der sozialen Marktwirtschaft, wie man das nennen mag, liegt daran, dass ich mir die Frage gestellt habe, naja, woher kommen denn die Probleme und all das, was ich kritisiere und bemängele und dann natürlich auch zu dem Schluss kommt, dass diese Konzerne und Unternehmen kein Korrektiv waren, sondern alle mitgemacht haben. Und nicht nur mitgemacht haben, sie haben es befördert. Und wir können jetzt auf Grog gehen und ich kann eingeben, welche Aussagen gibt es von VW-Managern oder Mercedes-Managern oder CEOs von XYZ, zu Migrationspolitik, Deindustrialisierung, Pariser Klimaabkommen, LGBTQ-Rechten und du kriegst so einen Katalog.
Ja.
Bis heute redet man ja darüber, ob man mit AfDlern als Familienunternehmer diskutieren kann. Das ist ja eine Debatte und es zeigt doch, dass dieser freie Markt eigentlich auch ein Stück weit pervertiert ist und dann Teil dieses, sage ich mal, migrationsextremistischen, woken, extrem progressiven Weltbildes ist. Wenn ich heute über den Fußball spreche und darüber spreche, dass dieser ganze Fußball so eine Art Projekt ist von Eliten, um sich neue Bürger zu erziehen, auch da knien sie alle und machen Regenbogenbinden und die Mannschaften bestehen aus Legionären aus Afrika, die teilweise irgendwie fast schon wie Kindersoldaten gehandelt werden im globalen Fußball. Naja, das sind Marktlogiken.
Lustig, ich habe gerade einen Podcast angehört von einem russlanddeutschen Fußballspieler.
Ah, wem?
Löwen heißt der.
Ah ja, kennst du den? Ich bin Hertha-Fan.
Ja.
Löwen war der defensive Mittelfeldspieler.
Weißt du, warum er geflogen ist? Oder gegangen ist?
Nee.
Der hat das nicht groß an die Glocke gehängt, aber ich habe es jetzt erfahren, weil er wollte nicht die Regenbogenbinde
ummachen. Ah, Eduard Löwen.
Ja.
Ja, der mega interessant.
Der spielt jetzt in den
USA. Weil, gut, da ist es nicht besser.
Ja.
ich bin Hertha-Fan und deswegen kenne ich Eduard Löwen, der war Mittelfeldspieler bei Hertha.
Ja.
Und ich schreibe auch in diesem Kapitel zum Beispiel über mein Fandasein. Dieses Hertha-Projekt ist halt auch die größte Clownshow der Bundesrepublik.
Ja.
Ein Hauptstadtverein, der mit großem Geld gepampert wurde. Investoren kamen, Jürgen Klinsmann, Big City Club hieß es, Stars wurden eingekauft, Luke Bakio, Piontek, was auch immer. Ist natürlich alles komplett gecrashed. Kein Erfolg, abgestiegen, Riesenfinanzschulden. Und gleichzeitig ist dieser Verein natürlich zum obersten Tugendwächter des progressiven Berlins aufgestiegen. Da hängt halt eine Tanzflagge vor der Geschäftsstelle.
Unfassbar.
Die machen allerhand Workshops. Wie du sagst, alles komplett voller Regenbogen. Die sind auch von Ex geflohen und posten noch bei Blue Sky. Obwohl da 50 Fans sind. Wo ich mir denke, Mann, warum macht ihr das? Und das ist total interessant, dass während sportlicher Niedergang mein ganzes Leben lang mein Hertha-Fan-Dasein prägen, dieser Verein zum Vorreiter dieser progressiven
Werte. Unfassbar. Aber warum machen die das? Ich meine, oder ist das so ein, ja, keine Ahnung. Also da müssen doch Leute sitzen und sagen, Leute, wir können das nicht machen. Unsere Fans, die ticken gar nicht so, das bringt nichts. Ja, es werden ein paar drauf anspringen oder wie auch immer, aber uns bricht halt ein großer Teil weg, können wir nicht machen.
Ja, naja, weil die Fans am Ende immer noch zu große Fußballfans sind und alles mitmachen. Und da zähle ich mich ja auch dazu. Also ich schaue ja auch immer noch Fußball und gehe in die Kneipe und manchmal ins Stadion. Und ich meine, auf einer größeren Ebene natürlich total spannend. Da sind wir wieder vielleicht beim Kapitalismus oder Liberalismus. Aber es ist ja schon interessant, dass es so einen Aufstieg von Moral und irgendwie wahrgenommenen Tugenden gibt in der öffentlichen Wahrnehmung.
Mhm.
Und ich würde auch sagen bei Unternehmen und ich würde auch sagen bei Fußballvereinen. Aber diese Währung auf der guten Seite der Geschichte, auch so ein Unwort oder Unausdruck, zu stehen, der ist ja extrem weit fortgeschritten und zwar insofern, als dass er heute auch ein Stück weit ja, fast wie eine Währung ist und stilprägend wird. Und es ist nicht mehr so, dass der Verein maximal erfolgreich oder das Unternehmen maximal profitabel sein muss. Klar, auch das sind Ziele, sondern auch, dass man eben auf der guten, progressiven, fortschrittlichen Seite ist und da alles mitmacht. Und zum Beispiel eine Brandmarkung als Rechts- oder AfDler, man sieht, was gerade mit dem Müller-Konzern passiert, ist einfach in so einer Kosten-Nutzen-Abrechnung extrem, extrem nachteilhaft.
Du meinst die Kampagne gegen ihn?
Ja.
Ja. Ich glaube tatsächlich, sie hat nicht gewirkt. Also, das ist mein Eindruck.
Aber hast du dir mal die Frage gestellt, warum so wenig Unternehmer und jetzt auch größere Leute, die sehen ja auch, dass das irgendwie vor die Hunde geht in Deutschland, aber so wenige haben mal wirklich da mal auf den Tisch gehauen und gesagt, pass mal auf und das geht so nicht und wir treffen uns mit der AfD, warum eigentlich nicht?
Naja, die fürchten alle, also ich kenne auch einige Unternehmen, die im Privaten offen AfD-Fans sind,
ja,
große AfD-Fans, aber damit nicht hausieren gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Es ist ganz interessant, du sagst, man kann seinen Job verlieren, ne?
Ja.
Als Unternehmer kannst du deine Mitarbeiter verlieren.
Ja,
ja. Das ist mir, also,
ja,
das geht mir nicht in den Kopf. Ich würde als Mitarbeiter, also ich gehe, es gibt so viele AfDler, die in linken Strukturen arbeiten,
mhm,
ja, und das erdulden quasi, ja, ja, und das sitzen lassen und sagen, okay, Arbeit ist Job und so weiter. Während aber die Linken dann sagen, oh nö, das passt mir nicht, ich gehe dann lieber, weil der Chef mal eben mal geliked hat irgendwas oder was weiß ich. Ja,
ja,
es ist auch eine gewisse Doppelmoral.
Aber ist es nicht interessant? Weil ich habe die Frage ja nicht ohne, also nicht zufällig gestellt.
Das, ja,
ist, das meine ich ja damit, dass es auch hier, naja, wieder eine marktwirtschaftliche, das funktioniert ja anscheinend nicht, weil du nicht alles sein kannst auf dem Markt und dieses, es gibt einfach Cancel-Mechanismen, die dir schaden werden, wenn du mitmachst.
Ich glaube, es bricht auf. Ich glaube, es, ja, wir kommen in eine Richtung, wo es immer offener wird, weil der Markt da ist mittlerweile. So langsam, ja.
Ja.
Zumindest, ich glaube, wir werden dieses Jahr auch viel weniger Regenbogenfahnen sehen in Firmenlogos.
In den USA gibt es
ja schon. In den USA ist es ja schon fast verschwunden. Also es, wir ziehen nach. Da tut sich was, glaube ich. Da tut sich was. Also es ist nicht alles hoffnungslos. Ja.
Ich würde dir recht geben. Das auf muss ich, ne, man denkt ja, ja auch darüber nach, aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass, ja, oder auch so, dass es jetzt X gibt, ja, und man auf einmal seit 2-3 Jahren ja, tatsächlich einen Austausch hat und ne, ganz andere Medienquellen hat. Das zeugt ja schon auch davon, dass es Korrektive gibt. Es hat sehr lange gebraucht, bis dieses X möglich wurde und der Widerstand ist immer noch mal massiv und die versuchen es zu verbieten. Aber natürlich ist die Nachfrage jetzt auch im Sinne von konservativer Weltsicht und so weiter ja so groß, dass es dann auf einmal wieder Angebote gibt, die entstehen. Also muss ich dann als Marktkritiker wiederum sagen,
ja,
weißt du, wie ich
meine?
Ja. Aber noch ein Wort zu diesen zur AfD-Nähe von Unternehmen. Also ich weiß aus der Partei, dass es immer wieder große, große Probleme gibt, finanzstarke Leute zu finden, die bei allerhand verschiedenen Projekten mithelfen. Auch eine neue Bundesgeschäftsstelle übrigens, ein Thema, das bei der AfD seit Jahren
offen ist. Wobei da, glaube ich, gar nicht mal an Geld scheitert, sondern tatsächlich an jemand, der es verkauft. Ja.
Genau, genau. Aber ich meine, bei den Geldgebern ist ja auch so, die dürfen dann nicht öffentlich werden und so konspirativ,
genau,
und so weiter.
Genau.
Und dann überlegst du dir, wie das halt wäre, wenn jetzt ein großer Unternehmer, aber kann ja auch gar nicht ein Unternehmer im Sinne von irgendwie ein Konzernchef, sondern jemand wie Peter Fox. Ja?
Ja.
Erfolgreicher Musiker, keine Ahnung, 2 Millionen Instagram-Follower, großer Star, steht auf den Bühnen des Landes, macht Kampagnen mit, ist in Fernsehshows. So, wenn so jemand wie Peter Fox morgen sagen würde, passt mal auf, wir müssen mit der AfD reden, die hat einige gute Leute und mit der Migrationspolitik ist ja was schiefgegangen.
Ja.
Was würde passieren? Riesenshitstorm. 3 Tage lang musst du dich rumschlagen mit irgendwelchen Promis, die auf den Nerven gehen.
Sponsoren auch,
sprechen, genau, Sponsoren springen ab, Aufträge bleiben weg, du wirst nicht mal gebucht. Auf einmal hast du einfach die Hölle über dich hereinbrechen, ja, lassen. Freunde wenden sich ab. Das ist ja alles einfach ein Drehbuch, nach dem das geht. Und ich glaube, daran sieht man, dass es einfach nachteilhaft ist, sich dazu bekennen, was man wirklich denkt. Diese Leute haben nur zu verlieren. Und selbst wenn es Leute gibt, die kritisch sind und vielleicht sehen, dass was schief läuft, achte mal darauf, das machen dann immer nur diejenigen, die so groß sind, dass sie eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Dass ein Capital Bra inzwischen sowas sagen kann, dem ist es egal, der kann auch nicht gecancelt werden.
Ja.
Oder dass Till Schweiger mal ausgeschert ist. Auch er hat einfach keine Aktion, er kann einfach sagen, was er will. Aber bei ganz vielen dieser Leute, Heike Makatsch und Anne-Mai Kantereit und Peter Fox, und ich schreibe auch über diesen Antifaschismus, da ist es einfach komplett einerseits im Weltbild drin und andererseits jetzt nur negative Nachteile oder nur negative Konsequenzen, wenn man dann ausscheren würde aus dem Konsens. Muss ja nicht nur AfD-bezogen sein, kann ja auch auf die Wehrpflicht oder Impfpflicht oder sowas bezogen
genau,
sein.
Genau, es macht, es wird immer, also das wird immer fragiler und an viel kleineren, sag ich mal, Markern festgehalten, wo man angeblich nicht Mainstream-konform ist.
Du toxischer Mann.
Zum Beispiel.
Aber ich stimme dir zu, dass sich was aufbricht und dass sich was verändert. Und ich glaube, diese Mechanismen, die verfangen immer noch, aber immer weniger.
Ich meine, sowas wie, dass wir hier sitzen, spricht ja auch schon ein bisschen dafür.
Ja, und dass wir beide ja Medien haben, die einfach ihre eigene Zuschauerschaft haben.
Genau.
Ja, aber auch da nur, weil es anscheinend ja diesen, anscheinend dürfen wir ja nicht Teil von irgendwie normalen oder, sage ich mal, zentristischen Medien sein.
Ja.
Normales Ökosystem würde sich doch denken, Mann, der Caron und der Derksen, das sind ja jetzt irgendwie Leute, die sind wahrscheinlich eher vom rechten Spektrum.
Ja.
Und wir haben ja jetzt schon den Restler und den Böhmermann und jetzt viele Leute von Funk. Soll es geben, aber die ziehen wir uns auch hoch. Dann sind wir neutral.
Ja.
Aber bei uns ist es ja so, wir machen alles ganz links und die anderen gründen neues Medienunternehmen, damit sie überhaupt reden können.
Unfassbar, ja. Klar. Und dann gibt es noch irgendwie so diesen wie heißt die Talkrunde am Sonntag? Presseclub. Wer war der Rechteste, der da saß? Von Welt jemand?
Ja.
Bild vielleicht noch?
NZZ,
okay, geil.
Ladet Herr Stein ein. Dieter Stein sollte mal wieder im Öffentlich-Rechtlichen auftreten.
Oder Reichelt, meinetwegen.
Oder Reichelt, ja.
Genau, jetzt haben wir uns gegenseitig auf die Schulter geklopft.
Nein, ich sage das nicht aus der Verbitterung.
Nein, es ist in der Logik.
Es ist so blöd. Also das wäre ja auch für die Sender und die Medien
doch... Es wäre doch viel interessanter, vor allem die erreichen ja unsere Zielgruppen.
Ich sage, ja.
Ricarda, du willst die Rechten erreichen, ja? Du willst ja endlich einfangen? Oder die CDU, wollt ihr? Dann macht das bei uns. Ich lasse sie hier sitzen. Ich werde vielleicht ein paar kritische Fragen stellen. Ja, wie es zu einem Journalisten gehört. Aber ihr werdet hier frei reden können.
Und ich würde einschalten. Mich würde es wirklich interessieren.
Mir würde es auch interessieren. Ich glaube, das ist so, da fehlt massiv noch immer das. Und das ist ja vor einer Seite.
Ricarda Lang wird, glaube ich, übrigens 7 oder 8 Mal, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber von News und von unserem Politikchef Ralf Schuler eingeladen zum Interview. Also auch, weil es da ja immer diese Kritik gibt. Und
du, ich habe sie persönlich getroffen, direkt angesprochen. Wann können wir? Ja, natürlich können wir. Schreiben sie unser Büro an. Ja.
Keine Chance.
Ja,
aber wie gesagt, ihr sagt es ja nicht aus Verbitterung. Und wir
genau,
haben unsere
mir ist es ja wurscht, weil wir wachsen ja.
Es ja,
ist,
ja.
Wir haben unseren Markt da tatsächlich, ja. Und vielleicht werden sie irgendwann bemerken, shit, da geht uns was flöten, da müssen wir auch hin. Aber gucken wir mal, wie ideologisch am Ende die doch dann entscheiden.
Ja.
Ja, großes Kapitel ist natürlich auch tatsächlich Pornografie bei dir.
Ja.
Und du kommst gerade von einer Tagung. Was ist dein Problem damit?
Das war das erste Kapitel, das ich für dieses Buch geschrieben habe. Da saß ich damals in meiner Wohnung, ich glaube Mai oder August.
Mhm.
Und ich habe darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, dass eine ganze Generation mit Pornografie aufgewachsen ist. Und ich meine, ich erinnere mich, wir sind ungefähr gleicher Jahrgang. Was bist du für ein Jahrgang?
87,
okay. Ich bin 92, so 5 Jahre jünger. Aber es war in meinem Schulalltag dann irgendwann so, es gab so USB-Sticks und so Festplatten und CD-ROMs, die man sich gebrannt hat. Und diese USB-Sticks waren dann so untergeteilt. Und dann gab es so Unterordner Baldur's Gate oder Vortrag Biologie und dann wieder ein Unterordner, damit man halt am Ende so ein bisschen den Inhalt verheimlicht. Und da waren dann halt zum ersten Mal pornografische Inhalte drin, also Sexfilmchen. Und dann ist es ja so, man wird irgendwie älter und das Internet wird immer größer. Und seitdem ich denken kann und mich zurückerinnere, war eigentlich Pornografie immer da. Also es gibt ich erinnere mich nicht an eine Zeit, an dass es das nicht gab. Klar, als ich jünger war, aber.
Erstmal bewusst, glaube ich, habe ich irgendwo ein Schmuddelheftchen in einer Mülltonne an einer Bushaltestelle entdeckt.
Ich glaube, du kennst noch diese Schmuddelheftchen und VHS-Kassetten. Mit so.
Ja, also wir hatten keine, wir waren schon recht konservativ. Wir hatten auch kein Fernseher zu Hause tatsächlich. Das sind wir verschont geblieben, aber tatsächlich diese Schmuddelheftchen, die gingen dann in der Schule rum.
Und erinnerst du dich an so 0190-Nummern?
Ja.
Das gab es auch früher bei DSF, so nachts und dann konnte, Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall war Pornografie immer da und wenn man heute mit Männern spricht, die Ende 20, Anfang 30 sind, ich sage, jeder wird berichten können, dass er mal Pornos geguckt hat, mal mehr und mal weniger. Und jetzt ist es so, dass man das natürlich irgendwie abtun kann und auch da sagen kann, na gut, aber das ist doch gut, freie Sexualität und man ist nicht mehr so eingestaubt wie früher. Aber ich glaube schon, dass er sich darüber nachdenkt, lohnt nachzudenken, was das eigentlich mit Menschen und Männern und Frauen einer ganzen Generation macht, weil erstens haben wir keine Empirie. Also es gibt bisher einfach dadurch, dass jetzt dieser Aufstieg so rasant war und ein Phänomen der letzten 30, vielleicht 50 Jahre ist, keine große Studienlage oder ein Wissen, was das wirklich mit Menschen macht. Es gibt Studien zu Pornografie, die beispielsweise Korrelationen mit einer höheren Gewaltanfälligkeit, psychischen Problemen, ich glaube auch so Temperament, also so Ausrastern, Impulsivität, Entschuldigung ist das Wort, und so weiter nahelegen. Es gibt auch Umfragen, die so ein Stück weit bestätigen, dass Mädchen beispielsweise Gewalt normal finden und dass sie sich in Rollen gezwängt fühlen. Und gleichzeitig ist die Expositionsrate extrem hoch, wie gesagt, 75% im ersten Alter oft zwischen 9 und 13. Und es macht was mit einem. Es verändert das Wesen der Sexualität. Es entstehen Süchte. Ich glaube auch die Erwartungshaltung an Liebe, an Romantik, an Partnerschaft, an Intimität sind andere, wenn man viel oder weniger, je nachdem, Pornos geguckt hat. Und ich glaube, es schadet uns. Es schadet uns auf einer extrem banalen Art und Weise, nämlich, dass es natürlich auch so ein Stück weit das ganze Zwischenmenschliche zwischen Mann und Frau entheiligt und so ein Stück weit trivialisiert. Und wenn du deinen Orgasmus von einem pixeligen Laptop holen kannst und das jeden Tag per Mausklick schaffen kannst und auch nicht rausgehst und dir die Mühe machst, auf Frauen zuzugehen und einen Partner zu finden, jemanden zu finden, für den du Verantwortung trägst, dann ist das keine gute Entwicklung. Und wenn du jetzt siehst, es gibt eine ganze Generation von jungen Männern, die einsam bleiben, die, glaube ich, auch teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig zölibatär leben, also diese Insel-Sache. Wir haben zu wenig Geburtenraten. Wir haben, wie gesagt, einen ganz, ganz komisches, ganz, ganz komischen Ansatz, dass wir glauben, Sex und Freizügigkeit und so weiter sind omnipräsent und immer da. Und das ist selbstverständlich, wenn man Werbung sieht. Und darüber lohnt es sich zu schreiben. Und das Thema ist schambehaftet. Ich merke das dass sehr viele Leute echt extrem großen Redebedarf haben. Also jetzt gerade auch unter Leuten irgendwie im konservativen Bereich, die mir schreiben. Und es ist so ein bisschen wie Prostitution oder ein Puff gehen, dass jeder Mann sagt und offen zugibt, dass er noch nie im Puff war. Aber Studien zeigen, 30% der Männer waren schon im Puff. Das heißt, es ist ein Stick, ne? Leute reden da nicht gerne drüber, klar, verstehe ich auch. Aber sie haben eigentlich die intrinsische, glaube ich, die wollen sich das so austauschen, weil es doch interessiert.
Es ist, ja, genau, also ich glaube, dass schon tatsächlich die Männerwelt, oder es hieß, muss mich korrigieren, es hieß lange, dass das ein reines Männerproblem ist tatsächlich, aber Studien zeigen tatsächlich auch, dass Frauen immer mehr dem Ganzen verfallen. Dass da eine Veränderung da ist. Wir haben, ich meine, wie viele Leute heiraten eigentlich heutzutage noch?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die Heiratszahlen massiv runtergehen. Ich glaube schon.
Ich glaube immer weniger, ja. Zweifellos. Also.
Ich wette mit dir auch, dass das zusammenhängt.
Ja.
Dann gibt es eine Entfremdung der Geschlechter. Man könnte meinen, die haben da alles gesehen, alle haben alles gesehen. Ja. Jetzt müsste doch der große Einklang kommen, jeder versteht den anderen. Aber wir haben eine nie dagewesene Spaltung der Geschlechter.
Ja.
So fühle ich mich gerade. Also wir sehen auch sogar im rechten Lager sehen wir das, diese Diskussion.
Vereinsamung.
Vereinsamung. Die Frauen hassen die Männer. Die Männer haben einen Hass auf die Frauen, weil sie links sind oder wie auch immer, toxisch. Ja. So. Also weltpolitisch trennen sie sich auch immer weiter. Das muss doch irgendwann mal, also ich befürchte, dass es zu einem Clash kommt oder irgendwie, oder wieder zueinander finden, das Ganze, weil ich glaube, das ist unnatürlich bis zum Gehtnichtmehr
für die Menschheit. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Pornografie ist da jetzt nur eins von vielen Problemen. Also diese ganze Nummer mit Familien und Geburtenraten und Heiraten, das ist ein Problem, wo man gar nicht genau weiß, an welcher Stellschraube man drehen muss. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du sagst, völlig zu Recht, dass es so ein Kulturthema ist und so ein Zeitgeistthema und eine gesamtgesellschaftliche Stimmung. Aber es ist ja leider nicht so, dass man sagen kann, mehr Kindergeld gibt mehr Kinder.
Nein.
Und mehr Eigentum und mehr irgendwie Entlastung der Frau bei der Care-Arbeit, mehr Kinder. Das funktioniert nicht nach diesen Prinzipien. Das ist, was die Zusammenkünfte zwischen Mann und Frau und die Geburtenraten
angeht. Du kannst halt das Verständnis zwischen Mann und Frau nicht kaufen. Das ist es ja am Ende.
In Polen, meiner Heimat, katholische Gesellschaft, große Eigentumsquoten, Familien traditionell sehr stark, immer noch große Bünde, Geburtenrate ist im Eimer wie in Deutschland.
Echt, ja?
Ja, also wie gesagt, wir wissen nicht genau, woran es liegt. Und es hat natürlich so ein bisschen damit zu tun, glaube ich, dass einfach Kinder in unserer Generation nicht so dazugehören und früher viel präsenter waren, aber es gibt nicht diese eine Stellschraube, wo man drehen kann und dann gibt es mehr Kinder. Es ist ein verdammt schwieriges Problem. Aber ja.
Ja, ne, wär aber tatsächlich mal ein interessantes Thema, glaube ich, auch mal zu untersuchen.
Ja.
Bei uns klicken übrigens am besten die Artikel, wenn es sobald irgendwie Mann, Frau geht. Also wenn, wir hatten jetzt neulich eine Abarbeitung zu, warum Männer keine Frauen mehr wollen oder warum Frauen keine Männer mehr verstehen oder wie auch immer. Das waren die meistgeklicktesten Artikel seit langem. Also es ist krasser Redebedarf oder ja, oder Informationsbedarf, glaube ich, bei den Leuten. In einer Zeit, wo man meint, so viel Infos gab es noch nie dazu, ja.
Ja, ich meine auch dieser kometenhafte Aufstieg vor ein paar Jahren von Jordan Peterson, das ist ja auch ganz zentral, dass es auf einmal einen Gender War gibt und auf einmal einen wahrgenommenen Clash und Konflikt zwischen Geschlechtern, wie du sagst. Und es hat große Implikationen. Es hat Implikationen, was Nachfahren angeht, was Demografie angeht, was Generationengerechtigkeit angeht, was Renten angeht, aber auch was das Wesen von der Gesellschaft angeht. Es ist ja ein großer Unterschied, ob du eine Gesellschaft hast, die sich zusammensetzt aus Partnerschaften und dazugehörigen Familien oder ob du eine maximal individualisierte Gesellschaft von Einzelkämpfern hast. Und ich würde argumentieren, du hast immer mehr das Zweitere, das Individualisierte und Einzelkämpferische. Es hat negative Einflüsse und diese Pornografie ist da auf jeden Fall so ein Teil des der Gewaltnormalisierung, des Sittenverfalls, der Verfügbarkeit von Sexualität, ja, der Banalisierung auch zwischenmenschlicher Beziehungen. Und es ist verdammt ernst zu nehmen. Wir müssen darüber sprechen, was es bedeutet, dass Jugendliche und übrigens auch Frauen, ja, also Frauen kriegen doch auch die Erwartungshaltung mitgegeben, dass sie alle Schlauchbootlippen haben und Sanduhrfiguren und immer begehrend und willig sind. Und weißt du, so das ist ja ein extrem krankes und falsches Bild, was man durch Pornografie vermittelt bekommt. Und ich kann nur mutmaßen, ich glaube aber unter noch jüngeren Leuten, jetzt auch mit TikTok und Snapchat und was es da alles gibt, und das schreitet weiter.
OnlyFans.
Genau, OnlyFans, darüber schreibe ich auch.
Ja.
Aber OnlyFans, so jetzt kommen wir wieder zurück.
Ja.
OnlyFans, ja, total interessant. OnlyFans hat viel, viel mehr Creatorinnen als Männer. Das heißt, es gibt eine riesen Anzahl von Frauen, die das anbieten, in der Hoffnung, damit Karriere machen zu können.
Ja.
OnlyFans, vielleicht muss man das vielleicht in zwei Sätzen nochmal sagen, ist so eine Plattform, die wurde anfangs auch für so, glaube ich, Handwerker und Musiker und so weiter gegründet und ist inzwischen so ein Soft-Porno-Angebot, bei denen Männer für ihre bevorzugten Creatorinnen, also Frauen, zahlen. Und dafür kriegen sie Bildchen und Chats teilweise. Und Frauen kriegen dann wiederum eine Followerschaft, die sie halt bedienen und mit denen sie teilweise sehr große Umsätze machen. Und das spannendste und größte Export, auch darüber schreibe ich, der Export von OnlyFans waren zwei Frauen, Lily Phillips und Bonnie Blue, die sich degenerierterweise zum Ziel gemacht haben, mit möglichst vielen Männern in möglichst kurzer Zeit zu schlafen. Das wurde auch in der Dokumentation festgehalten. Also nicht der Geschlechtsakt, aber wie diese Frau quasi dieses Martyrium über sich ergehen lässt und der Nächste kommt rein, danach heult sie. Und das ist natürlich ein Akt, der wahnsinnig zeigt, wie falsch man abgebogen ist und wie kaputt das ist. Aber, und das ist Teil dieser scheiß Wahrheit und warum ich mich selbst ertappe, Liberalismuskritiker zu sein, diese völlig Entheiligung von Sexualität ist doch natürlich etwas, was im liberalen Zeitgeist zustande kam. Und diese Bonnie Blue verdient einige hunderttausend Dollar jeden Monat, die ist steinreich geworden damit, ist ein Star geworden. Lily Phillips sagt, das ist das Selbstbestimmteste, was sie machen kann, und ihr Aufstieg zum Star konnte sie nur durch OnlyFans, also diese Plattform und diese Filme und diese Sexualmartyrien erreichen. Das ist doch der Inbegriff dessen, dass wenn du alles sein kannst, was du sein willst, dann geraten wir auf die schiefe Bahn, oder?
Du musst halt was verkaufen und das, du verkaufst dich. Ja, also verkaufen kann man auch sagen, vielleicht verraten.
Ja, stell dir vor, deine Eltern sehen.
Gut, teilweise, es gibt, ja, aber Stichwort Moral.
Ja.
Glaubst du, es ist der Glaube am Ende, der uns fehlt vielleicht auch?
Ja, also ich glaube schon, dass auf jeden Fall ein großes Vakuum gibt, gerade unter jungen Menschen, die Religion hinterlassen hat. Und früher war es halt so, dass man auf jeden Fall entlang dieser Linien Familie, Vaterland, Kirche irgend so einen Kompass hatte, so ein normatives Wertegerüst, was gut und was schlecht ist. Vor allem auf spiritueller Ebene, vor allem die Kirche. Und ich glaube, das ist komplett verschwunden. Dafür gibt es viele Gründe und auch da, das wäre ein eigener Podcast. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es diese Leerstelle gibt und es so ein Stück weit das Bedürfnis gibt, sein Leben mit irgendwas auszufüllen, was einem Sinn gibt, kommt es zu diesem Aufstieg von einerseits Zivilreligion, also ich würde zum Beispiel sagen, dieses ganze Weltrettertum und der Apokalypse-Glaube und wir müssen das Klima retten, ist quasi wie ein religiöser Ersatz, weil es ja auch das Gefühl gibt, was Gutes zu sein und zu retten und so, Erlösergedanke und so weiter. Aber eben auf einmal auch diese Leerstellen ausgefüllt werden mit einfach normativ Falschem. Und das ist so, OnlyFans und diese Pornografie und Sexkarrieren sind einfach schlecht. Das ist auch nicht so deine Meinung, seine Meinung, sondern als Konservative müssen wir einfach sagen, das ist für uns zu schämen. Das finden wir schlecht, das ist gegen unsere Sitten, gegen unsere Werte und falsch. Und das, glaube ich, war in Zeiten, in denen es also intaktere Familien und eben eine engere Orientierung an Gott und der Kirche gab, auf jeden Fall unvorstellbar. Das geht ja nur in einer Gesellschaft, die irgendwie diese Fundamente nicht hat.
Ja.
Wie siehst du das mit der Kirche? Weil mit der Kirche ist spannend, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Rechtskonservative haben da unterschiedliche Einstellungen. Ich war vor ein paar Wochen in Wien und habe mit einem Bekannten geredet und er sagte zum Beispiel, er kauft das gar nicht ab, dass es diese Rechristianisierung braucht. Aber andere wieder, ne, Eva Fleidinger-Bruck, meine Bekannte zum Beispiel, oder Ayan Hirsi Ali oder so, die konvertieren öffentlich und finden ja irgendwie auch wieder was im Glauben und in Gott.
Ich kann dir ganz, also ich glaube an Gott, wir gehen auch in eine Kirche, wir gehen auch regelmäßig in die Kirche und für mich bedeutet der Glaube einfach mehr als nur einfach eine Weltanschauung. Es gibt einem wirklich ein Fundament. Es hilft mir zu verstehen, dass das alles, was hier um uns passiert, vielleicht auch einen Sinn hat, welchen Sinn auch immer dahinter ist. Aber ich habe ein Grundvertrauen nicht in die Gesellschaft, nicht in mich, nicht in die Menschen um mich herum, die mich ständig enttäuschen können, sondern in ein Wesen, in ein übernatürliches Wesen, in dem Fall Gott, der die Kontrolle hat und weiß, dass er alles zum Besten lenken kann. Ja? Egal wie tief oder wie schlimm die Gesellschaft werden kann. Und das gibt dir eine Grundruhe, die du vielleicht auch brauchst, um durch solche Zeiten wie die meiner Meinung nach hart sind, ja, aber nicht hart. Es gab schlimmere Zeiten, die aber dir eine gewisse Gelassenheit geben, das durchzutragen. Mhm. Ja. Ohne jetzt aber den Willen zum Kampf, zur Veränderung zu rauben. Ja, das darf man nicht verwechseln. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und jetzt denkt, ja, ist alles, komme was wolle, es ist alles geregelt, so, ne, sondern es gibt ja ein Grundvertrauen, auf dem du aufbauen kannst und du musst wissen, was deine Berufung, deine Bestimmung in diesem Fall ist, ja.
Also ich bin auf jeden Fall großer Islamisierungsgegner und ich halte in dieser Islamisierung das größte und wahrscheinlich drängendste Problem Europas neben dieser Ersetzungsmigration. Aber ich ertappe mich manchmal schon bei dem Gedanken, dass wenn ich sehe, wie junge Menschen jetzt zum Beispiel in Berlin am Freitag in die Moschee gehen, ja, und dass die halt aus Familien stammen, die halt irgendwie 6 Kinder haben und wo es auf jeden Fall konservativere Werte gibt, dass die natürlich vollkommen oder viel, viel weniger anfällig für sowas wie Transideologie oder Klimarettungsagenda sind. Was wiederum zwei interessante Fragen aufwirft, nämlich einerseits, ob, also natürlich, wie gesagt, ich finde es falsch, dass der Islam hier Einzug hält, aber ich habe so ein bisschen Verständnis dafür. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
und die glauben halt an was.
Ja, es gibt ja auch ein gutes Fundament, also in einer Gesellschaft, wo du so ein Gegenpol auch, also es ist, du bist nicht dieser liberalen Welt, sage ich mal, da draußen ausgeliefert. Du hast Leute um dich herum, die so ticken und denken wie du. Und du hast ein anderes Fundament. Das heißt, du hast immer etwas, wo du auch gegenprüfen kannst.
Ja. Ich meine,
also nur ein kleines Beispiel. Lustigerweise, also ich komme aus einem christlich-konservativen Haus. Und auch in einer sehr strengen Gemeinde waren wir da bei Bielefeld. Lustigerweise gibt es beim SWR eine Russlanddeutsche, die kommt aus derselben Ecke. Ist komplett links geworden, komplett abgedriftet, gendert, all das, was absolut unverständlich ist. Kommt aber aus einer Familie, selber Background, Nachbargemeinde war sie, also Kirchengemeinde, ja, dort. Und ich habe mit ihr mal wirklich interessenshalber mal gesprochen, einfach sie angerufen, dass die Kira Funk, vielleicht kennt sie jemand, so, was ist da passiert? Ja. Ich meine, du musst ja alles über Kopf, also wirklich alles über Bord werfen, was dir mitgegeben worden ist. Und sie hat es wirklich scheinbar intrinsisch alles losgelassen, was ihr jemals in die Wiege gelegt worden ist, so als christliches Weltbild, ist komplett links geworden. Und
wie begründet sie das?
Sie begründet das damit, dass sie jetzt gebildet ist.
Dass sie quasi Erleuchtung fand.
Genau. Und dass
viele Dinge überkommen hat.
Genau. Ja. Und da merke ich, okay, sobald du raus bist, wirklich, wenn du dieses Fundament nicht mehr hast, hast du auch gar keine Gegenkontrolle. Und da muss ich auch sagen, wo stoppe ich dann? Ja, dann entwickle ich, dann bin ich ja wirklich in einem Strom von weltanschaulichen Leuten, die können mir alles erzählen. Ich nehme alles mit. Ich werde in diesem, also ich weiß nicht, wie dort noch irgendwie ein selbstkritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der Weltanschauung irgendwie stattfinden kann. Ja.
Lustigerweise ist es bei mir so, umso öfter ich zurückblicke auf meine Jugend, und ich war auch in der katholischen Kirche und war mal Messdiener und habe zumindest, glaube ich, durch dieses Polnischsein schon so eine Grundbildung so Kirchenfragen, und komme auch aus einer Familie, die wir immer besucht haben und die wir hochgeschätzt haben und so weiter. Und umso öfter ich darüber nachdenke oder umso mehr Jahre vergehen, desto sehr denke ich, es war eigentlich gut, dass man mir da zumindest ein Mindestmaß mitgegeben hat.
Ja.
Dann kam ich auf die schiefe Bahn mit dem Studium in den USA. Aber wie gesagt, das geht ja nicht verloren und so manche Dinge bleiben. Und bei mir ist es fast, ich bin das Gegenteil von Frau Funk. Noch zwei Dinge zu dem Religionsthema. Also was ich mega interessant finde, und du hast es angeschnitten, wie gesagt, so junge Muslime glauben an was. Natürlich ist es ein schmaler Grat und man darf nicht vergessen, dass im Islam auch Zwangsheirat und Kinderkopftuch und Beschneidung und so weiter ebenfalls Einzug halten. Und das sind ja Dinge, wo man sagen würde, da ist diese Sittlichkeit gegen mein Verständnis. Da bin ich dann.
Ja, also es gab auch viele Fehler in unseren Gemeinden, also was gemacht worden ist. Und da kommt auch viel Erkenntnis und so weiter, Reflexion. Aber die Tatsache, dass ich erstmal eine Basis habe und dann daraus gehe, so meine moralische Basis, meine Werte.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. Das sind die Leute, in Familien und bei diesen jungen Muslimen, die leben halt nicht ins Nirvana hinein. Die haben irgendein Wertefundament, auf dem sie stehen, und die glauben an etwas. Und wenn Leute an etwas glauben, dann regt sich da was. Und dann ist es besser als dieses vollkommen willkürliche, ich stehe eigentlich für nichts und bin so eine Gummimasse, die in diesen digitalen und irgendwie modernen Zeiten einfach formbar ist. Und ich glaube, darin kann man auch als westliche Gesellschaft und als jemand, der sich konservativ verortet, viel lernen. Übrigens auch für Kindererziehung. Ja? Das muss ja nicht immer nur religiös bezogen sein, aber durch Prägung, durch Werte, durch Bildung, durch Vermittlung wird ein Fundament geschaffen, was wichtig ist. Und das Zweite, worauf ich hinaus wollte, für mich ist das regelrecht natürlich komisch, weil wenn du dir anschaust, wie diese bastardmoderne Gesellschaft unseres 21. Jahrhunderts aussieht, dann wirft das zwangsläufig, und darüber können wir beide auch gut sprechen, natürlich die Frage auf, in was sollen sich denn die Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, integrieren?
Ja.
Und egal, ob du jetzt den Libanesen oder den Russlanddeutschen oder den Kroaten, den Türken oder den Polen fragst, wenn das einfach normale und vernünftige Menschen sind, dann werden die sagen, naja, aber ein Land, das sich immer nur schuldig fühlt, wo jetzt überall Regenbogenflaggen vor Schulen hängen, wo wir mittels Verbrennermotor aus versuchen, das Klima zu retten, wo sich die Leute festkleben an den Straßen, nicht mit uns. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Und eigentlich musst du ja den Leuten was vorleben, was...
Ja.
Wo sie sich auch rein integrieren wollen und können.
Genau, und deswegen, das war, kommen wir ja gut zum Anfang unseres Gesprächs, und da, ob du, über unsere Integration und ob wir uns da rein integrieren wollen überhaupt in diese Gesellschaft. Ich sehe, die Zeit ist echt schon weit fortgeschritten. Ich glaube, ich könnte noch weiter mit dir reden, noch eine Stunde, aber wir sind schon über eine Stunde.
Ja.
Und wollen wir das unseren Zuschauern nicht zumuten. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Buch, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Liebe Zuschauer, wenn ihr noch bis hierhin dran geblieben seid, ihr könnt es bei uns auch im Buchshop finden. Wir verlinken es alles unten. Bleibt uns gut gewogen und wir sehen uns bestimmt nochmal.
Vielen Dank, und es war ein sehr nettes Gespräch, und ich komme gern wieder.
Danke.
Danke dir. Ciao, ciao.